Grüezi miteinander. Mein Name ist Mathis. Bei mir ist der...
Der Daniel, hallo.
Daniel, Ninja Pizza. Diesen Namen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört.
Ja.
Seit Ewigkeiten.
Eigentlich Obi-Wan Ninja Pizza, ne?
Genau. Ja, nee, und Quatsch, es ist alles wild und durcheinander. Und ihr werdet uns etwas konfus heute vor. Alle Sachen sind anders. Erstmal haben wir in Social Media jetzt schon bekannt gegeben, dass ich extrem eindampfe, was ich im Comic-Bereich mache. Konkret werden das die Übersetzungen der Ninja Turtle Comics und dieser Cast, also Ninja Pizza, sein.
Und diese alle, und die folgenden, ne? Nicht das.
Genau, und die folgenden. Also nicht Ninja Pizza hört nicht auf. Pizza never ends.
Oh, das wäre schön.
Genau, da werden wir, also eine Pau-Folge werde ich noch mit meinen Mitstreitern, wir haben uns auch nicht gezankt, wir lieben uns nach wie vor, nochmal machen, um euch so ein bisschen Hintergrund zu geben. Wir haben uns alle lieb. Ich ändere nur einige Sachen in meinem Leben, weil ich den Bums schon ewig lange mache und mal was anders machen möchte. Ja, und unter anderem anders ist, ich habe kein Arbeitszimmer mehr, sondern sitze jetzt in der Küche, weshalb ihr diesen turbogeilen Hall drauf habt, der als unprofessionell oder als besonders atmosphärisch interpretiert werden kann. Das lege ich jetzt in eure Hände. Daniel, wofür entscheidest du?
Ich finde den gut. Ich finde den gut. Mir gefällt er sehr schön.
So. Ja, also für uns ist jetzt ein bisschen anstrengend. Wir schreiben fast November 2024. Es ist jetzt also schon einige Wochen her, dass der vierte Band endlich erschienen ist. Der fünfte Band ist eine ganz eigene, ganz besondere Geschichte, bei der wir beim nächsten Mal, glaube ich, schon eine halbe Stunde mit organisatorischen Eskapaden füllen können, bevor wir über den Inhalt sprechen. Aber das sei erstmal nur geteased. Es ist wild, was passiert ist. Um es vielleicht mal zu erklären, weil ich glaube, dass bei diesem Format halt auch wirklich Hardcore-Fans und Szene-Interessierte zuhören. Um mal ein bisschen Luft und Futter noch unter die Pressemeldung bzw. Social-Media-Meldung von Splitter zu geben. Es ist so, Splitter hat die Turtle Comics von IDW lizenziert. Das bedeutet, man bezahlt eine Lizenzgebühr und bekommt dann die Erlaubnis, die deutsche Übersetzung zu machen. Der Lizenzgeber behält sich nun vor, je nach Vertrag, aber das ist kompletter Standard, sich die Sachen nochmal anzugucken, bevor die in Deutschland in den Druck gehen. Ganz häufig ist das Standardprozedere, was nicht lange aufhält. Bei IDW ist es wohl grundsätzlich auch kein riesiges Problem. Generell haben viele deutsche Comicverlage im letzten Jahr darunter geächtzt, dass die Kommunikation mit amerikanischen Verlagen wahnsinnig flaky und lückenhaft und schwierig geworden ist. Bei IDW scheint das Problem zu sein, unserer Interpretation nach, dass halt nicht IDW alleine das Franchise gehört, sondern da steht eben großer Konzern, Nickelodeon, Viacom hinter. Und die möchten auch noch mal gucken. Das heißt, das geht über viele Schreibtische und an jedem Schreibtisch entsteht neue Wartezeit. Und Daniel und ich sind monströs früh dran gewesen, eigentlich mit allen Übersetzungen. Und das Lettering und die Herstellung bei Splitter war auch immer knapp danach unterwegs. Also wir waren immer super in unserem Zeitplan, aber der ist komplett für den Arsch, weil es halt immer entweder wahnsinnig lange oder unglaublich lange dauert. Und deshalb ist so ein bisschen der Schedule durcheinander. Und wir werden beim nächsten Mal leider noch etwas mehr darüber sprechen müssen, aber es ist einfach schön zu sehen, dass nach wie vor sich die Turtles-Titel sehr großer Beliebtheit erfüllen, dass wir gutes Feedback bekommen, auch für die Übersetzung, dass jetzt mit dem vierten Band tatsächlich auch erstmals Geschichten erscheinen, die noch nicht übersetzt bei Panini vorlagen. Und wir hoffen, dass wir euch noch lange erhalten bleiben. Ich habe sogar noch, es gibt noch so ein paar ungare Sachen, die Turtles angehen, die habe ich nicht mal dem Daniel erzählt. Da muss er mich hinterher, wenn wir das Mikro wieder aushaben, dran erinnern, dass ich das noch erzähle. Ja.
Ich habe auch im Podcast, im Discord gesehen, dass sich Leute auch auf diese Folge hier besonders freuen. Vielen Dank dafür auch. Ich bin ja im Discord nicht so ultra oft unterwegs, aber ich habe es nicht übersehen. An euch da draußen.
Sehr schön. Also ja, also ich bin nicht mehr im Discord, weil ich also auch ganz Social Media müde und öffentlichkeitsmüde geworden bin. Das bedeutet nicht, dass ich euch alle nicht mehr lieb habe. Das bedeutet nur, ich möchte lieber mit euch sprechen, wenn ich euch irgendwo in Fleisch und Blut treffe. Ne? Ich mag
das lieber. Ich vorzuge ja die Formulierung nicht weniger lieb als früher.
So, danke. Ne? Aber ich finde, so direkte zwischenmenschliche Kommunikation finde ich viel wertiger als im Internet.
Und da redet man auch nicht so leicht aneinander vorbei.
Das ist auch immer ganz gut. Man wird auch nicht so frech, weil man Angst hat, sich eine Schelle zu fangen. Das sind alles Sachen, die ich mag.
Das kenne ich ja nicht so gut.
Dass Leute nicht zu dir frech werden?
Dass Leute überhaupt frech zu mir werden in Persona, das kenne ich nicht so gut.
Ja, aber wenn sie sich nicht kennen, vertiefen wir das jetzt nicht. Aber ich bin immer gerne mit dem Daniel weggegangen, weil ich hatte großes Maul und Daniel konnte das gut regeln dann, wenn es zu viel war. Aber ja, das sind alte Geschichten, die wir jetzt hier nicht aufwärmen. der vierte Band ist tatsächlich ein ziemlicher Rollercoaster. Da sind einige sehr verschiedene Sachen drin. Ich gehe mal erst das Inhaltsverzeichnis durch. Also es fängt an mit Ausgabe 29. Das ist der Beginn von dem, wie heißt noch dieser ländliche Bereich bei New York, auf den sie sich immer zurückziehen?
Oh.
New
Hampshire.
Danke. Ja. Das ist tatsächlich auch so ein sich wiederholendes Turtle-Motiv, wo wir gleich nochmal drüber sprechen. Diese New Hampshire-Sagas, die gibt es in diversen Iterationen der Turtles.
Die haben dann auch sehr verschieden ausgeprägt. Ne? Manchmal ist das nur sehr kurz, manchmal ist das hier wie hier auch mal mehrere Issues lang oder so. Das taucht ja sehr unterschiedlich auf.
Genau, ganz zentral und sehr dramatisch im ersten Turtles Spielfilm mit den Jim Henson Puppen.
Ja, ganz genau. Aber da ja auch eher kurz, also der einfach insgesamt eine Spieldauer geschuldet.
Das stimmt.
Das ist eine wichtige Szene, aber das wird ja nicht so.
Prozentual für den Film, aber auch beachtlich lang.
Ja, das stimmt.
Wieder, ne? Dann werden wir heute das erste Mal etwas kontroverser diskutieren, denn der Daniel findet das Utrom Imperium gar nicht mal so toll wie ich.
Ja, das stimmt.
Und
auch den Annual nicht. Der vierte Band ist nicht mein Lieblingsband, sag ich mal. Aber ist auch nicht schlimm. Ich muss ja nicht immer alles super finden.
Also er endet auf jeden Fall sensationell, finde ich. Da werden wir jetzt gleich noch drüber sprechen. Also er hat dann noch mal ein Ende, um die Biege zu kriegen, mit neuen Ausgaben rund um Matteo Santoloco, die sich so ein bisschen ja auch mit damit beschäftigen, wie die Geschichte zwischen Casey und seinem Vater weitergeht, wie sich der Konkurrenzkampf von Krang und Shredder verdichtet und eben auch damit. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, wenn wir nicht spoilern. Es wird eine neue Fraktion in die Turtles eingeführt. Da werden wir gleich drüber sprechen. Es wird nicht ganz ohne Spoiler funktionieren. Wir werden uns so drüber unterhalten, dass ihr, wenn ihr den vierten noch vor euch habt, jetzt nicht alles vorweggenommen bekommt. Wenn ihr 1, 2 oder 3 noch nicht gelesen habt und das noch vorhabt, würde ich aber jetzt hier mal pausieren und das erstmal nachholen. Weil also da können wir jetzt keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Sonst brauchen wir uns nicht unterhalten eigentlich.
Ja, ne? Das stimmt leider.
Lass uns mit New Hampshire, heißt New Hampshire oder New Hampshire?
Was? Wer weiß das schon.
Wer weiß.
Tomato, ne?
Richtig. In jedem Fall ist es der erste Arc von Sophie Campbell, die später zum Finale der Hauptreihe, bevor die neu gebootet wird, was in den Staaten jetzt vor einigen Monaten passiert ist, dann tatsächlich auch viele, viele Ausgaben, also genauso viele wie jetzt in dieser Zeit der Matthäus, übernimmt. Und ich finde den Stil von ihr super genial, weil alles ist so ein bisschen cartooniger, ein bisschen runder, ein bisschen knubbeliger, aber ultra dekorativ dabei. Also es ist nicht wirklich Anime oder Manga. Es hat ein bisschen was von, wie heißt dieser es Shaolin Cowboy heißen die Dinger. Ich habe den Namen von dem Zeichner vergessen. Und der ist auch so ein bisschen Möbius-esk unterwegs. Das heißt, alles ist so ein bisschen knitterig und hat so eine, die Figuren haben, folgen irgendwie so einer eigenen Physik. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Und das ist tatsächlich mit Matthäus zusammen auch mein Lieblingsstil in den ganzen Bänden. Und ich finde, der macht sich auch ein bisschen besser, dieser New Hampshire Arc. Da geht es halt sehr viel um interpersonelle Entwicklung. Also darum, Leo ist jetzt, war ja von Shredder und Kitsune hirngewaschen worden, war quasi der Chunin des Foot Clan, also der nächste in der Thronfolge unter dem Jonin, unter Shredder. Und ist jetzt also von seiner Familie befreit worden und sie flüchten aufs Land, weil sie sich nicht mehr sicher, weil sie sich vom Foot Clan verfolgt fühlen. Und Leo wackelt jetzt noch so ein bisschen. Ist teilweise noch in dieser Hirnwäsche-Persona gefangen, teilweise aber wieder bei seiner Familie und ist ganz durcheinander. Und bei ihnen ist Alopex, die ja tatsächlich auch die ganze Zeit Antagonistin war. Und klar auf Seiten des Foot Clan und jetzt aber auch sich von Shredder abgewandt hat.
Ja, so durch die Ereignisse in Band 3, das gipfelt dann ja in diesem Showdown, mit dem Band 3 aufhört, ne?
Genau. Das heißt also, dieser erste Arc, diese ersten Hefte, da geht es sehr, sehr viel darum, was jetzt so für Angst, für Wut, für Unsicherheiten von den Figuren untereinander empfunden werden. Und auch tatsächlich auf eine schöne, authentische Art und Weise. Nicht so cheesy, Seifenoper-mäßig. Ich finde das richtig gut gemacht. Und das hat auch viel mit dem visuellen Stil von Sophie Campbell zu tun.
Ja, da geht es auch viel so um Vertrauen zwischen den Turtles oder zwischen den Turtles und Alopex oder dem, wie Splinter das löst. Und ja, das ist schon ziemlich gut, wie die Interaktionen zwischen den einzelnen Charakteren da funktionieren. Und wie du schon sagtest, nicht so cheesy, ne? Das kann man gut lesen.
Genau. Also, aber es ist, obwohl es halt nicht kitschig ist, ist es immer wieder sehr emotional. Also Mikey leidet auch sehr drunter, dass er unter anderem seinen Freund Woody, den Pizzalieferanten, zurücklassen muss und schreibt dem dann Briefe, was mir tatsächlich auch super großen Spaß gemacht hat zu übersetzen, weil es eine ganze DIN A4-Seite mit einer wunderschönen Zeichnung von Mikey, der halt diese Seite schreibt und im Background hast du dann diese Seite und da konnte man jetzt natürlich sehr frei übersetzen, weil man nicht an die Sprechblase gebunden war und Mikey ist, finde ich, sowieso von den vier Turtles eigentlich derjenige, der komplexeste ist, obwohl er sonst immer der Spaßvogel war.
Ja, das, also die Schwierigkeiten, die Mikey jetzt ja mit der Situation hat, das ist ja auch ein schönes Foreshadowing auf Sachen, die so erst in Band 6 passieren werden.
Genau.
Was auch nochmal wichtig wird, was mit Mikey so im Detail passiert.
Und was es für uns jetzt manchmal auch ein bisschen schwierig und konfus macht, darüber zu reden, weil während wir jetzt für euch uns über Band 4 unterhalten, lesen wir Band 5 gegen, aus Gründen, haben Band 6 schon abgegeben und angefangen, Band 7 zu übersetzen und Daniel korrigiert hinter mir her. Das heißt, wir existieren gerade auf diversen Zeitebenen.
Ja, das, ne? Das ist hier praktisch wie im Annual.
Genau. Aber gerade deshalb, finde ich, kann man jetzt sehr gut sagen, dass Mikey irre komplex wird und dass so diese Erkundung seines Gefühlslebens auch total schön gemacht ist. Dieser Arc wechselt sich ab, also es ist jetzt nicht vier Hefte New Hampshire, sondern es ist immer ein Heft New Hampshire, Sophie Campbell, und dann ein Heft Utrom im Empire, Utrom Imperium in der Übersetzung, gezeichnet von Andy Kuhn.
Ja, und dann auch schon mal zwei Ausgaben der fortlaufenden Reihe und dann wieder Utrom Imperium, also das, aber so ungefähr, ja.
Genau, aber halt so, dass es chronologisch passt auf jeden Fall.
Genau.
Grundsätzlich geht's in Utrom Imperium sehr viel drum, dass im Wesentlichen Donatello darauf drängt, dass Krang Einhalt geboten werden muss. Das fängt jetzt hier langsam an, dass er seine Familie davon überzeugen möchte und den Plan fasst, dass Krang aufgehalten werden muss, weil er eine große Bedrohung für die ganze Menschheit darstellt. Und währenddessen gibt's, wie ich finde, super spannende Dreiecksgeschichte zwischen dem gefangenen Professor Honeycutt, dem Fugitoid, Krang und Baxter Stockman, die sich also quasi alle jetzt auf Burno Islet befinden und an Krangs Großprojekt arbeiten. Das wir jetzt mal noch nicht spoilern, aber dass man erahnen kann als langjähriger Turtles-Fan.
Ja, und es gibt auch natürlich sehr wichtige Backstory für Krang. Wo kommt er her? Was ist so dessen Motivation? Das ist ja noch ein bisschen wenig beleuchtet gewesen in den früheren Bänden. Das sehe ich also auch ein, dass das irgendwo notwendig ist und man das nicht so in zwei Sätzen sagen kann, ja, Krang ist halt hier der Böse. Das macht ja auch keinen Spaß. Aber ich bin nicht so ein Riesenfan von den Utrom-Empire-Geschichten. Das ist mir tatsächlich zu lang, was da passiert. Aber das muss ja auch nicht immer. Ne?
Das hätte gerafft werden können.
Ich verstehe ja, dass die das nicht extra nur für mich gemacht haben.
Ich hätte jetzt fast gedacht, dass es dir visuell nicht gefällt, weil der Andy Kuhn, der ist ja echt Geschmackssache.
Ja, nee, das ist eigentlich nicht mein Problem. Vielleicht, eigentlich, auch wenn ich jetzt nochmal so drüber gucke, ist mir nicht negativ aufgefallen. Und wenn ich jetzt nochmal so drüber blätter, kann ich nicht sagen, dass das großartig meinen Eindruck beeinflusst hat.
Okay.
Ich finde, zwischendurch gibt es ja auch mal wieder so Episoden mit den Turtles auf der Farm. Mhm. Da finde ich den Stil extrem dynamisch. Das macht also, der ist da schon gut.
Ich mag den auch. Rein. Also ich habe am Anfang Schwierigkeiten mit dem gehabt. Das erste Mal taucht er ja in den Büchern auf bei der Mikey-Solo-Geschichte. Das ist diese Heist-Geschichte, wo er in diesen Kunstraub verwickelt wird, in diesen Juwelenraub. Und also ich verstehe schon, dass es Leute gibt, die sich daran stören, weil es halt sehr viel stilisierter und rauer ist als so die dominierenden Sachen, als das, was der Matthäus macht, als das, was die Sophie macht. Also das ist dann schon ein Bruch. Aber es wird ja auch punktuell eben für manche Geschichten benutzt. Und ich finde, gerade in denen macht sich das sehr gut. Und ich mag halt, also du hast halt sonst, und das, was uns alte Turtle-Fans und Nostalgiker an dieser Serie so begeistert, ist ja eigentlich, dass die Sachen, die wir lieben, so erzählt werden, dass sie unseren heutigen Ansprüchen an der Geschichte entsprechen, dass sie komplexer, aufregender werden. Und dazu gehört eben, dass Bösewichte auch unterschiedliche Qualitäten von Böse haben und unterschiedliche Motivationen. Und wie sie halt so ein bisschen Krang und Baxter nebeneinander stellen, bei denen du bislang davon ausgegangen bist, dass Krang das ultimative Böse ist und Baxter einfach ein Schlitzohr. Und wie diese Geschichte einfach zeigt, dass der Diktator, der Feldherr, der böse Krang tatsächlich so eine pervertierte Form von Moral und Anstand hat, während man sich bei Baxter da vielleicht getäuscht hat. Und so die Szenen, in denen das gegeneinander ausgespielt wird, fand ich erzählerisch schon ziemlich stark.
Ja, den Teil schon. Aber wie gesagt, diese ganze Krang-Backstory, die ist mir einfach zu lang. Das ist aber, wie gesagt, jetzt hier subjektiver Eindruck und meine persönliche Präferenz da.
Ja, das ist alles.
Würde ich jetzt keinen Fass drüber aufmachen und sagen, oh, das ist aber schlecht gemacht und das hätte man dringend mal 4 Comics kürzen müssen. Ein Utrom Empire hätte gereicht oder so. Nee, da will ich ja gar nicht hin. Ne? Das muss ja auch gar nicht sein. Aber das ist nicht mein absolutes Highlight. Und ich habe die jetzt ja schon ein paar Mal gelesen, alle. Ja. Also nicht nur hier, nicht nur zum Übersetzen, sondern ja vorher auch schon mehrfach. Und die lese ich dann schon immer sehr diagonal, wenn die wieder dran sind. Während ich andere Story-Arcs doch sehr viel aufmerksamer lese, die mich einfach mehr unterhalten. Ja, das ist so ein bisschen, ich favorisiere ja den ersten Alien-Film über allen anderen. Aber den gucke ich trotzdem nicht so oft, weil der nicht so kurzweilig ist wie der zweite.
Ja, es geht mir ganz genauso.
Immer den
zweiten. Das ist ein gutes Beispiel.
Egal zu welcher Form, egal welche Laune man gerade hat, kann man eigentlich immer den zweiten gucken, weil der alles abdeckt. Der ist lustig, der ist spannend, der ist ein bisschen gruselig, da ist alles drin. Und der erste ist schon ein bisschen langatmig. Ne? Also gerade so für im Vergleich mit aktuellen Filmen.
Ja.
Aber der ist trotzdem mein Liebling. Aber das ist halt ein bisschen anders. Ne? Man kann zur Unterhaltung gucke ich den nicht. Den gucke ich dann schon konzentriert, aber deutlich seltener.
Voll. Das Fass Romulus machen wir jetzt nicht auf, aber für alle, die Alien interessiert, ich habe jetzt gelesen, dass man tatsächlich Romulus auf offizieller Verkaufs-VHS bekommen kann.
Ja, das ist witzig, ne? Ich habe heute gelesen, dass man den Ghost-Film Yeah, Right Here, Right Now auch auf VHS kaufen kann. Das scheint ein neuer Trend zu sein. Sachen wieder auf VHS. Tatsächlich, ja.
Weil Ghost.
Haben die mir ge-emailed? Zusammen mit, das ist jetzt hier käuflich auf Blu-ray und bla und DVD und was nicht alles.
Warum e-mailen Sie dir das und mir nicht? Ich habe das gerade erst gestreamt. Ich werde das gleich kaufen. Das wird das erste, eigentlich, nein, Ninja Pizza für heute ist beendet. Ich gehe jetzt Right Here, Right Now. Ja. Nein. Aber ich bin ein sehr großer Ghost-Fan und das ist eine verdammt gute Nachricht.
Ich habe die E-Mail, glaube ich, gelöscht, aber die habe ich hier noch irgendwo. Die schicke ich dir gleich mal.
Rekonstruiere und schicke. Ich bin ganz, ganz
hier. Ist ja nur in meinem Papierkorb. Das kriegt man.
Ach, groß, tolle Band. So, lass uns mal, weil ich glaube, zu den Arcs haben wir jetzt erstmal genug gesagt, zum Annual kommen. Es ist wieder mal eine Geschichte gezeichnet von Turtles Co-Schöpfer Kevin Eastman. Und es geht darum, dass unsere Turtles, die IDW Turtles, das erste Mal auf die auf den Zeitreisen auszubildende René treffen.
Ja.
Und die ist eine feste Größe der ursprünglichen Mirage-Comics gewesen und taucht auch in der 2012er Nickelodeon-TV-Serie taucht die auch auf, wird immer mal wieder zitiert.
Die ist eigentlich in der 2003er-Serie auch, da die gucke ich ja auch ganz gern mal alle paar Jahre wieder, da bin ich auch gerade wieder in so einem Story-Arc, wo die drin ist. Die ist also wirklich eine Konstante der Turtles-Welt.
Genau, und eine weitere Konstante dieser Welt ist ein Gladiatorenkampf, eine Gladiatorenliga, die auch immer mal ein bisschen anders heißt. Ist es hier eigentlich auch, nee, das ist noch nicht der Battle Nexus hier, ne? Wird er so genannt? Nee.
Wer ist nochmal der Battle Nexus Champion?
too much foreshadowing. Aber dass Kevin Eastman diese Geschichte macht, ist kein Zufall, weil Kevin Eastman war auch sehr, sehr lange der Chefredakteur des amerikanischen Heavy Metal Magazins, also der US-Ausgabe von Metal Hurlant oder Schwermetall, also diesem Anthologie-Magazin für Fantasy, Science Fiction und vor allem Fantasy und Science Fiction Comics, in dem auch Möbius erstmals groß zu Ruhm gekommen ist. Und das sind halt so Motive, die sie, nachdem die Turtles ja erst als Daredevil-Parodie, als One-Shot konzipiert waren, da haben wir schon ganz am Anfang drüber mal gesprochen, haben sie dann halt so andere Comic-Bereiche, die sie cool finden, weiter erforscht. Und dafür war René dann halt auch ein günstiges Werkzeug, weil sie eben diese Zeit- und Dimensionsreisen ermöglicht hat.
Ja.
Und weil sie eben tollpatschig ist, so richtig dumm ist die nicht, aber sie ist tollpatschig.
Nee, genau.
Verschlägt es die Turtles halt in alle möglichen Ebenen, in die Piratenzeit, in die Dinosaurierzeit oder eben auch auf fremde Planeten, in ferne Dimensionen, wie bei diesem Gladiatorenkampf hier. Das ist übrigens auch die Grundlage dieses sich wiederholende Turtles-Motiv für das sehr beliebte Super Nintendo-Spiel Turtles in Time, was, glaube ich, ganz, ganz viele von uns mal gespielt haben, wo man halt von links nach rechts läuft und zu zweit Gegner verdrischt auf dem Super Nintendo. Ja. Und sie treffen unter anderem auf Balthasar. Balthasar ist auch so ein, ja, eigentlich so eine Art Conan-Parodie, kann man sagen.
Ja, doch sehr, ne?
Also aufgewachsen unter Kriegern und also auch alles komplett überspitzt. Der trifft halt auf die Turtles und im Grunde geht's dann drum, dass die ja in Gladiatoren kämpfen zur Belustigung des Volkes und zur Beschwichtigung von irgendwelchen bösen autokratischen Herrschern da missbraucht werden und irgendwann dann halt feststellen, hey, wir sind aber ganz schön viele, können uns dagegen erheben und wir sind außerdem stark und haben Waffen Und dann ist die Geschichte auch relativ unspektakulär beendet, nachdem man sich schon ein Füllhorn an kernigen Sprüchen, bei dem ich auch das ein oder andere Mal beim Übersetzen an Bud Spencer gedacht habe, um die Ohren gehauen hat. Aber das trägt nicht wahnsinnig zum Handlungsverlauf bei und ist nicht das Aufregendste, was hier passiert. Es ist halt so ein bisschen Turtles Geschichtsstunde, wenn man so will.
Ja, und auch zu Recht ja im Annual. Ne? Das ist ja meistens dann so ein bisschen so Bonusmaterial, genau. Sage ich jetzt mal vorsichtig, wo es nicht unbedingt notwendig ist für die Hauptstory. Das liegt dann im Annual ganz gut.
Und da ist dann halt eine Frage, was man so für einen persönlichen Geschmack hat. Jetzt hat natürlich das Annual-Heft, in dem Splinter sich diese Maske aufzieht, um dann seine Schüler zu prüfen. Das hat dir und mir als alten Freunden von kitschigen alten Kampfsportfilmen natürlich besonders gut zugesagt. Ja. Und das hier ist eben so ein Fantasy-Sandalen-Gebolze, auch Spaß macht. Und also mir haben Absolut. Die Sprüche vor allem Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, diesen überkandidelten Balthasar zu übersetzen. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, weil René hat halt so ein Tussi-Sprech. Die redet ganz schnell, ganz viel, ohne Punkt und Komma, unmittelbar ihre Gedanken raus. Und mir ist am Anfang wahnsinnig schwer gefallen, das zu übersetzen, bis ich überlegt habe, was da gut zu passt, mir auf YouTube 3-4 alte Folgen Little Britain angeguckt habe und dann immer an Vicky Pollard gedacht habe. Kennst du Vicky Pollard?
Nee.
Hast du Little Britain mal gesehen?
Nee.
Das ist im Grunde mäßig gealterte britische Sketchshow, die in der halt zwei Typen unterschiedliche Charaktere spielen, stereotype okay. Charaktere. Und Vicky Pollard ist halt so ein englisches Assi-Teenie, die dann aber halt von einem dicken Typen in so einem pinken Ballonseideanzug gespielt wird. Und der wird synchronisiert von Oliver Kalkofe in der deutschen.
Also so ein bisschen so wie Cindy aus Marzahn?
Ja, ein bisschen. Ja, okay. Ich glaube, sie hat ihren Charakter auch ein bisschen daran orientiert. Und Oliver Kalkofe synchronisiert den Comedian halt im Deutschen. Und man hat so, aber ja, aber nein, aber scheiß, halt die Fresse jetzt, lass mich in Ruhe. Und ich habe an diese Attitüde ein bisschen gedacht und diese Stimme im Ohr gehabt. Und damit ging mir das viel leichter von der Hand. Okay. Und jeder, der Little Britain kennt, den möchte ich bitten, René mit der Stimme von Oliver Kalkofe im Ohr zu lesen. Ich glaube, das funktioniert.
Stimmt. Muss ich auch nochmal machen.
Ja.
Wenn ich das weiß. Oder mache ich dann nächste Mal so, wenn das wieder dran ist.
Wenn der Reread drankommt.
Ja, das kommt ja regelmäßig.
Aber nachdem wir die ganzen positiven Sachen haben, nochmal darauf zu kommen, ich verstehe schon, wenn jüngere, nostalgisch, nicht mit Eastman verbundene Leser das sehen und sich denken, boah, ist aber alles hier ein bisschen grobschlächtiger und seltsamer und flacher und fügt sich nicht so richtig da ein.
Ja.
Dass man den Eindruck bekommt, verstehe ich.
Ja, aber dann ja auch wieder gut aufgehoben im Annual, wo man im Zweifelsfall sagen kann, ach komm, schenke ich mir, gefällt mir nicht vom Zeichenstil.
Genau.
Blätter ich mal drüber.
Aber schön halt, dass es dabei ist.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und es ist ja, also tatsächlich ist das auch die Grundlage für, das kann man schon anteasern, die in Band 5 enthaltene Turtles in Time Miniserie, wo die Turtles 4 Epochen durchlaufen. Und die ist auch mega geil.
Ja, ja, ich sag's ja, ne, wir haben das Glück, ja eigentlich insgesamt sehr wenige so Füllerheftchen zu haben.
Ja.
Das meiste bringt ja die Story irgendwo vorwärts. So auch der da jetzt von mir nicht besonders geliebte Annual Comic, aber für die Story ist der trotzdem nicht schlecht, dass man da mal weiß, ah, René ist schon mal aufgetaucht, wissen wir ein bisschen drüber, vielleicht blättert man dann auch nochmal hierhin zurück, wenn einem Turtles in Time dann doch besser gefällt als erwartet oder so.
Ja.
Das ist schon ganz gut, was die da tun.
Ja, und dann geht's mit der fortlaufenden Serie weiter. Und da passiert jetzt richtig viel. Also um mal ein paar Sachen runterzurattern. Old Hop formiert jetzt langsam seine Mutanten-Clique. Das verdichtet sich. Gemeinsam mit Slash baut er die auf, indem er eine Wissenschaftlerin entführt, die ihn bei der Erschaffung neuer Mutanten helfen soll. Denn erstmal ist nur Pigeon Pete, also Pete die Taube dabei, der heimliche Star der Serie ist. Machen wir uns nichts vor. Also Krang ist cool, Mikey ist cool und ich habe eine Schwäche für Old Hop. Aber Pigeon Pete ist halt wirklich die stärkste, ausdefinierteste Figur dieser Serie.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Also, Sven Jachmann, unser Redakteur, ist auch der Meinung, ich habe gestern mit ihm gemailt und der war auch schockverliebt in Pete. Es geht ja gar nicht.
Hi, ich bin Pete.
Hi, ich bin Pete. Der hat diese Aufmerksamkeit.
Wirklich also, fantastisch.
Also, alleine dieser Running Gag, dass immer wieder, wenn er den Raum verlässt und jemand noch, hi, ich bin Pete.
Ja.
Das ist
richtig gut. Gefällt mir sehr gut. Also, macht wirklich sehr viel Spaß. Ja, aber da passiert also wirklich alles gleichzeitig, ne? Hier diese ganze Mute Animals Geschichte wird schon mal so ein bisschen so gestartet. Diese ganzen sich im Dreieck befindlichen Probleme, hier kümmern sich die Turtles lieber um die Krang-Bedrohung oder lieber um die Shredder-Bedrohung oder beides oder was passiert da überhaupt? Das ist schon sehr schön erzählt alles. Das geht runter wie Öl.
Genau. Also was man, glaube ich, über den Band sagen kann, du hast ja eingangs gesagt, es ist nicht dein Lieblingsband. Ich glaube, was man sagen kann, ist, der Unterschied zu den bisherigen ist, dass die bisherigen sich immer sehr konsistent angefühlt haben. Die hatten ein sehr durchgängiges Thema und der vierte ist jetzt wirklich ziemlich wild mit verschiedenen Perspektiven und Kameraschwenks gefüllt. Und das ist aber ultra abwechslungsreich. Also hier taucht Metalhead das erste Mal auf, der Roboter, der in allen bisherigen Turtle-Versionen eigentlich immer von Donatello entwickelt wird und halt wie ein Roboter-Turtle aussieht. Und hier vom Matthäus ein sehr, sehr cooles Design verpasst bekommen hat, an dem man auch Matthäus' Prägung für Anime und Manga sieht. Ist nämlich nicht unabsichtlich, dass er aussieht wie einer der Roboter aus Ghost in the Shell. Ja. Wer dazu noch mehr wissen möchte, kann auch gerne auf YouTube das Interview ansehen, das ich vor vielen Jahren, als die Serie noch bei Panini lief, mit Matthäus für den Anti-Held gemacht habe. Ja, also das passiert. Angel bekommt den Nobody-Anzug, wird zu Nobody. Also ganz, ganz viele Status-Quo-Veränderungen eigentlich. Und was man natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen darf, ist, dass es zum ersten Showdown eigentlich zwischen Casey Jones und seinem Vater Arthur, der inzwischen Han ist. Also ja. der durch Mutagen aufgepumpte Oberschläger der Purple Dragons. Was, da haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, sondern nur angedeutet.
Genau, wir wollten es im letzten Band nicht spoilern.
Genau, aber es ist der Ultra-Twist für Leute, die 2003er-Serie, weil bisher gab es ihn nur da. Es gab ihn noch in ganz veränderter Form in der 2012er. Die Figur hat nur den Namen gemeinsam. Und er taucht halt in der 2003er-Serie quasi als Shredders rechte Hand auf. Die Serie ist am Anfang sehr viel Ninja-lastiger und sehr viel weniger Kreaturen und Mutanten und so weiter. Und da ist Han halt so sein Handlanger, sein Oberschläger. Und das ist halt super cool, wenn man realisiert, dass Arthur, also der alkoholabhängige, gewalttätige Vater von Casey, Han ist. Und hier ein großer Moment.
Ja, das wird ja auch toll gemacht, ne? Der ist ja völlig außer Form, wenn wir den kennenlernen, ne? Hier ordentlichen Bierbauch und insgesamt ja schon ein schwieriger Charakter irgendwie, ne? Den man ja irgendwo natürlich nicht mag, aber den man ja auch ein bisschen bedauert. weil es ja auch Gründe gibt, warum der so ist. Und dann hier dadurch, dass er sich dann mehr oder weniger wieder zusammenreißt und ja, so seine alte Lebensweise wieder durchkommt und er sich dann mit dem Mutagen wieder in Form bringt. Und dann so diese Revelation da ist, dass er Han ist, oder früher schon war und jetzt auch wieder Han ist, das ist schon ziemlich hart. Hm.
Ja. Und also es ist, wie du gerade sagtest, so ein Wechselbad eigentlich, weil man zwischendurch immer wieder seine Motive versteht, sich dann aber wieder denkt, was bist du eigentlich für ein charakterschwaches Arschloch, dass du dein Kind so hängen lässt. Und dieses Wechselbad, das findet hier so seinen vorläufigen Höhepunkt, weil Han halt auch nochmal Casey versucht, die Hand zu reichen und es also gar nicht so sehr zum finalen Schlagabtausch kommt, sondern dazu, dass mal wirklich so ein Rechnungsstrich unter alles, was zwischen denen passiert ist, bis hier gemacht wird. Spannender Handlungslauf eigentlich.
Ja.
Ja, und es gibt im Grunde zwei Finale in diesem Band. Einmal so einen sehr schönen Western-Eastern-mäßigen Showdown, also quasi so ein Treffen zwischen Shredder und Krang, das als diplomatisches Treffen beginnt und dann schnell entgleist. Das ist so ein sehr actionreicher Abschluss ganz am Ende, bei dem die Helden auch gar nicht mit von der Partie sind fast. Also in 1-2 Kameraschwenks. Und davor.
Ich glaube, den ganzen letzten Band gar nicht. Also das ganze letzte
Heft. Ganze letzte Heft,
taucht, ne, ist, glaube ich, glaub ich, von den guten Schiff, ne? Nur Elopacks auf.
Ja. Ja, und das ist super schön gemacht. Spannendes Ding, was nochmal so die Beziehung zwischen den beiden beleuchtet. Und dann gibt's halt diese richtig geile Kanalisationsfolge mit Splinter und Leonardo, denen in einer Vision der Rattenkönig das erste Mal begegnet. Und das, finde ich, ist fast das Highlight dieses Bandes.
Ja, und ja auch wieder die erste Tür in eine ganz neue Welt, was so das Turtles-Universum angeht, ne?
Genau, und da tatsächlich auch, also der Rattenkönig ist ein Charakter, den es vorher schon in diversen Comics und Serien gab, aber ja. Dieser hier ist eine komplett neue Interpretation, eine neue Figur und er ist eben Teil einer Gruppe, die wir jetzt noch nicht komplett für euch auflösen, falls ihr den Band noch lesen wollt, die eine riesige Rolle in der weiteren Turtles-Mythologie spielen wird. Also das ist jetzt quasi die Grundlage für große Ereignisse, die noch 80, 90 Seiten relevant sind, bildet.
Ja, und der taucht ja immer mal irgendwo auf, ne? Die 80er-Zeichentrickserie, die 2003er, weiß ich gerade gar nicht.
Klingelt nicht so richtig. Weiß ich auch nicht.
Aber 2012 auf jeden Fall.
Da wird er ja von diesem Reanimator-Schauspieler gesprochen.
Ja, genau. Und da sind ja die Handlungsbögen alle insgesamt immer kürzer, weil man ja auch nie so genau weiß, ob es noch eine neue Staffel gibt. Da kann man ja so Riesenfässer gar nicht aufmachen.
Ja.
Während die bei IDW ja sich schon insgesamt sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben und gesagt haben, wir machen das jetzt noch, die nächsten 100 Comics oder so. Da ist ja wirklich, da ist ja Handlung lang, lang, lang im Voraus geplant.
Also das ist, finde ich, auch immer wieder krass, wenn man das jetzt so wie wir wirklich immer wieder und organisiert durchliest und man dann sehr, sehr viele Details einem erstmal bewusst werden. Es wird immer wieder klar, also sind ja Kevin Eastman, Bobby Kernow und Tom Waltz, die gemeinsam diese Geschichte ersinnen und die müssen eine irrsinnige Mindmap haben, weil sie wirklich, also teilweise 80, 90 Hefte vorher Ereignisse schon vorausblicken lassen.
Ja, und der Klassiker ist ja immer so, ja, es verkauft sich nicht mehr so gut, wir drehen euch mal den Geldhahn zu und dann bleibt sowas dann doch irgendwie in der Schreibtischschublade. Ja. Aber hier nicht, also das klappt hier.
Schon geil, ja. Ja, was da vielleicht noch eine witzige Anekdote ist, ich hatte sehr, sehr große Ehrfurcht vor diesem Kapitel, denn es beginnt mit Auszügen aus dem Pied Piper von Robert Browning, also dieses alte englische Gedicht, die britische Vorlage für den Rattenfänger von Hameln. Und ich war, also da habe ich länger dann mit dem Sven drüber geschrieben, weil ich nicht wusste, gibt es da jetzt eine offizielle, also natürlich gibt es eine offizielle deutsche Übersetzung von diesem Text. Bemüht man dann die? Passt die in Sprechblasen? Muss man dann nicht ganz viel Artwork verdecken, weil das halt auch relativ viele Panels sind und so eine, also das sind so aufwendige Rahmen und so weiter. Wenn ihr das seht, werdet ihr sehen, das ist echt eine Herausforderung auch fürs Lettering. Oder dann habe ich versucht, das komplett zu reimen, was tatsächlich auch, obwohl ich sowas ja auch mal so semi-professionell gemacht habe und viele Songtexte geschrieben habe, von denen mir Menschen gesagt haben, dass sie brauchbar waren. Aber das halt auch in Comic-Panels reduziert und mit einem Sinn, den du rezitieren und aus einer Sprache übersetzen musst, boah, das ist eine Kragenweite, die ich bis hier noch nicht erreicht hatte. Und aus dem Bauch heraus war für mich die beste Lösung, ja, so ein pseudo-altertümliches Rollenspielersprech einzunehmen. Und dann halt etwas klangvoller und etwas schwülstiger, als wir normalerweise schreiben, den inhaltlichen Sinn des Originalgedichts wiederzugeben. Weil am Ende meine Meinung war, und Sven hat mir dabei gepflichtet, dass es vermutlich sicher den einen oder anderen geben wird, der ein großer Freund der literarischen Vorlage von Robert Browning ist und findet, dass wir ihr nicht gerecht geworden sind, was wir nicht hätten werden können. aber dass es jetzt vor allem drum geht, den Lesefluss und die Unterhaltung für die Leute, die für die Turtles da sind, beizubehalten. Und ich finde, am Ende ist das ein ganz schöner Kompromiss geworden.
Ja, absolut.
Und wir sprechen hier halt auch von 2-3 DIN A4 Seiten, auf denen diese Zitate sind. Aber ich war am Ende ganz zufrieden damit. Und ich hätte, also wenn nur ich darüber entschieden hätte, hätte ich eine offiziellere, elegantere, literarische Herangehensweise auch als Leser und als Fan nicht so richtig hübsch gefunden.
Ja. Ja.
Mensch, da haben wir am Ende doch ziemlich viel über diesen Band. Das war jetzt eine der längeren Diskussionen, die wir hatten. Ist vielleicht so der Masse an Themen in dem Band geschuldet.
Ja, vielleicht doch. Also, und nur wenn ich am Anfang sage, das ist nicht mein Lieblingsband, heißt das ja noch lange nicht, dass der nicht gut ist oder viele gute Stellen hat. Ne? Das, es gibt nur Story Arcs, die ich besser finde.
Ja, voll. Also so ein Cityfall ja, und viel. Hier ja. Secret History of the Foot Clan und so, das sind so Sachen,
ach, ja.
die liest man auch so aus dem Kontext immer mal wieder, weil die so geil sind. Das verstehe ich genau. Schon. Aber der Band hat sehr viele verschiedene Sachen zu bieten und da sind sehr spannende Sachen drin.
Genau, und ich kann mich auch nur wiederholen, da sind ja wichtige Sachen für die fortlaufende Story drin. Also das, man kann ja nicht immer Vollgas haben.
Ja. Und jetzt haben wir noch gar nicht über die zahlreichen anderen Turtles-Dinge, die erschienen sind. Das ist ein, was ich mir bisher nur oberflächlich angucken konnte, ein Mutants Unleashed-Videospiel für alle Systeme erschienen. Ich habe bei meinen Kindern kurz mal über die Switch-Fassung drüber geschaut. Das basiert auf dem letzten Trickfilm, der im Kino lief.
Ach, guck.
Sieht ganz nett aus, aber auch technisch sehr veraltet und nicht wie ein wahnsinnig ansprechendes Spiel, aber ich kann mich vertun. Ich fand das Splintered Fate spannender. Mhm. Das ist im Grunde ein Klon von Hades. Hast du von Hades mal was gehört?
Nee.
Das ist ein Roguelike-Spiel, da läuft man ein bisschen wie bei Diablo durch so Labyrinthe und kommt in jedem Raum bekommt man ein neues Geschenk. Du wirst schneller, stärker, bekommst eine Feuerfähigkeit oder irgendwie sowas und versuchst dann halt immer den Raum leer zu kloppen und versuchst dann halt deine Perks, deine Verbesserungen so aufeinander zu puzzeln, dass du gegen Ende halt der richtig üble Motherfucker bist. Und das gibt's jetzt auch für Konsolen und im Koop-Modus. Und das, finde ich, sieht erstmal wieder das wesentlich interessantere Spiel aus. Ne? Aber habe ich auch nur angerissen, angetitscht, die Geschichte.
Wo du sagst, letzter Zeichentrickfilm, dazu ist jetzt auch die Serie raus auf Paramount Plus.
Ja, haben wir beide reingeguckt.
Genau, beide reingeguckt. Nach der ersten Folge habe ich aber nicht so richtig viel Bock, die zweite zu gucken und die Jungs auch nicht.
Ist exakt das gleiche wie bei uns.
Ist jetzt nicht, dass das eine Katastrophe ist, aber boah, so richtig gut ist das nicht.
Also du gibst gerade exakt wieder, was hier passiert ist, ohne dass wir uns vorher schon drüber unterhalten hatten.
Ja. Und da fragt auch keiner, also da fragt sich auch keiner nach, ne? Können wir Turtles weitergucken oder so? Nö, gar nicht. Also kein Piep.
Paramount kündige ich jetzt auch wieder, weil, also ich habe es genau dafür gehabt. Hier die Knuckles-Serie, wer Sonic mag, die Knuckles-Serie habe ich schon geschaut, die war cool. Aber es war genauso, wir waren ja zu sechst, also du mit deinen beiden, ich mit meinen beiden waren wir ja auch im Kino. Und den fanden alle toll, da hatten alle Spaß mit, den haben wir danach auch noch digital gekauft und haben den tatsächlich noch zwei, dreimal geguckt. Ja, alles super. Auch.
Ganz genau so.
Und Serie ist da, läuft, wir machen das an, es ist das gleiche in 2D, das sieht auch ganz nett aus. Und wir gucken so die erste Folge und ja, war ganz cool, ne? Ja, war ganz cool. Und dann fangen die aber nicht mehr davon an, dass die weitergucken wollen. Ich fange nicht mehr davon an, dass ich weitergucken will.
Ja, ganz genau.
Und es sind halt, es sind aber nur 6 oder 7 Folgen oder so, ne?
Ja, vielleicht gucke ich die nochmal durch. Vielleicht wird das ja drastisch besser. Aber hier ist jetzt wieder, nach dem neuen Transformers-Film, ist hier Transformers wieder hoch im Kurs. Und wir gucken die 80er-Serie. Die ist auch. Oh, die ist nicht so gut gealtert teilweise.
Sagst du?
Ja, das schon. Ne, das sind gut 40 Jahre.
Ich werde
da sind, die, sind die auch andere Sachen gewöhnt. Also ich gucke die jetzt auch mit denen und die läuft auch super. Also die gucken wir also praktisch jeden Tag eine Folge. Sind ja auch 100, da ist man eine Weile dran. Aber das sieht bei weitem nicht so schick aus, wie Sachen heute aussehen. Das merkt man doch sehr deutlich.
Ja.
Da sind auch so ganz viele Fehler drin, ne? Hier Transformers falsch koloriert und so. Dann haben sie, die ganzen Seeker nicht richtig auseinandergehalten. Dann haben die alle die Kolorierung von Starscream oder alle nicht oder oder so. Da sind Fehler drin. Das würde einem heute, glaube ich, nicht mehr passieren. Das ist schon heftig. Die Namen falsch ausgesprochen, also die englischen Namen von den deutschen Synchronsprechern falsch ausgesprochen. Das
geil.
War halt früher so, ne?
Ja, wir hatten ja sonst nichts.
Ja, wir hatten ja nichts. So.
Aber letzter Shoutout noch für, weil wir uns ja gerade von den Turtles wegbewegen, für Retro-Themen, die neu aufbereitet werden, weil die Transformers gab es ja auch als IDW-Comic, sind jetzt bei Skybound. Keine Ahnung, ob CrossCult die nochmal auf Deutsch bringen wird, die neuen.
Skybound, sind die nicht bei Image?
Nee, also Skybound ist ein Imprint von Image.
Ah, okay.
Aber das ist wohl, der Emu sprach neulich in einer Folge drüber, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der gar nichts mit den Transformers am Kopf hat, aber den Autoren mag und sagt, die sind wahnsinnig toll geworden. Und ja, man weiß halt nicht, ob die IDW-Transformers jetzt irgendwie im Orkus sind oder ob die irgendwann irgendwer nochmal bringen wird in Deutschland, denn als der dicke Mattes den Splitterleuten vor anderthalb Jahren gesagt hat, nee, wenn ihr Turtles macht, müsst ihr hier diese Ultimate Collections, diese fetten Companion bringen, haben die ja so ein bisschen gesagt, du hast einen Vogel, aber wir finden das geil. Das wird nämlich eigentlich keiner machen und ist viel zu teuer und wir wissen auch gar nicht, ob die Leute das dann kaufen. Und tatsächlich hat, ich würde vermuten, auch ein bisschen inspiriert davon, Egmont jetzt die Sonic IDW Comics angefangen. Ganz frisch raus, irgendwie 4-5 Tage. Ich habe mich erst gefreut, dass der erste Band nur 30 Euro kostet, habe mich gefragt, wie die das machen. Die Antwort ist ganz einfach, ist halb der halbe Umfang von den Turtles Collections. aber auch die sind, ich würde nicht so weit gehen, dass die so geil sind wie die Turtles-Dinger, wobei ich in diesem Sonic-Kosmos schon drin bin, aber nicht so tief. Es ist schon ein bisschen kindlicher und actionorientierter und nicht bislang nicht so figürlich komplex, aber sieht super hübsch aus, ist gut gearbeitet und ja, ich finde interessant, dass weitere dieser Kompendien jetzt auch von anderen Verlagen gebracht werden und finde spannend, ob das noch sich fortsetzt.
Ja, ich habe die Transformers Collections ja alle gelesen bei Erscheinen und lese die gerade auch mal wieder. Die sind auch fantastisch. Die stehen also meiner Meinung nach den Turtles Comics in nichts nach. Die sind wirklich unglaublich gut.
Ja, ist ja auch noch ein Guilty Pleasure von mir. Vielleicht hole ich die jetzt demnächst mal auf. Jetzt, wo ich etwas freier über meine Freizeit verfügen kann.
Okay.
Apropos.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ne? wir danken euch fürs Zuhören. Lasst gerne dem Daniel was im Discord da. Auch wenn ich das nicht lese, sagt er mir das dann. Wir Kurznachrichten und sprechen schon sehr regelmäßig. Und dann können wir Rückfragen im Zweifel, wenn sie interessant genug sind, auch gerne mal in einer der nächsten Episoden nochmal behandeln.
Ja, auf jeden Fall.
Daniel, schlaf schön, mach Haya Bubu und Kawabanga.
Tschüss.